Herzlichen Dank für die liebenswürdige Einleitung. Ich schäme mich fast, hier sitzen zu müssen, so etwas zu hören. Das ist für mich nicht sehr angenehm, aber das schmeichelt mir sehr stark. Sie haben einige Dinge schon vorweggenommen, die ich eigentlich so auspacken wollte. Jetzt bräuchte ich tatsächlich Ihre Hilfe. Wir haben verabredet, dass er drücken darf und ich muss reden. Ja, heißt Herr Kollege Piers. Das Institut für Sprache im technischen Zeitalter, das der Kollege Piers schon erwähnte, wurde 1961 als Forschungsinstitut innerhalb der Germanistik gegründet, finanziert von Bertelsmann und von der Technischen Universität Berlin und hatte mehrere Schwerpunkte, unter anderem einen linguistischen. Man hatte die Idee, damals automatische Sprachübersetzungen hinzukriegen, das klappte dann später nicht. Und auch einen Schwerpunkt Medienforschung. Und der war eigentlich sehr erfolgreich, sodass man etwa nach 10 Jahren meinte, man könnte ihn aufstocken, personell aufstocken und auch von den Sachmitteln her aufstocken. Und hat überlegt, wie man das am besten hinkriegt. Man bräuchte einen Studiengang und irgendeine Art von Wissenschaft. Nicht, also an den Unis kann man Gelder ja nur bekommen, wenn man einen ordentlichen Haushalt hat. Und das ist mit dem Ausdruck Wissenschaft verbunden, mit Forschung allein reicht nicht aus, auch mit Kunden nicht. Also Medienkunde war ein Wort, das damals im Schwange war. Kurz und gut, wir haben überlegt, wie nennen wir das Ding, das wir eigentlich die ganze Zeit betreiben. Und dann war es nach dem amerikanischen Vorbild Media Studies relativ leicht zu sagen, okay, nennen wir es Medienwissenschaft, ohne zu wissen, was wir damit tun. Kommunikationswissenschaft war schon vergeben, also Medienwissenschaft haben dann auch einen Studiengang entwickelt, der hieß dann Medienberatung. Und diesen Lehrstuhl oder diese Einrichtung gibt es immer noch. Ein Kollege von Herrn Piers, Herr Bolz, die beiden Herren kennen einander sehr gut, ist jetzt der Inhaber, also sozusagen mein Nachfolger, wenn Sie so wollen. In der Zwischenzeit hatten wir eine sehr erfolgreiche Strecke mit sehr viel mehr Hochschullehrern, das waren dann 2, 3 sogar, mehrere Assistenten und Tutoren. Und das wurde dann so im Laufe der 90er Jahre nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten eben immer weniger, weil man die Humboldt auch finanzieren musste. Also die ganzen Ossis, das ist das, was man so in Berlin den Jargon nennt. Jetzt sind wir bei Herrn Bolz angekommen, nicht? Also mit einer Stelle und vielleicht 2 Assistenten und so ein bisschen Kleinzeug im studentischen Bereich. Innerhalb dieser 30 Jahre war aber eine sehr, sehr aktive studentische und Mitarbeitertätigkeit. Also die meisten Studenten, die wir damals hatten, haben nicht so studiert, wie heute Studenten studieren müssen mit irgendwelchen Zeitvorgaben und mit Scheinen, sondern wir hockten beispielsweise 4 Semester lang nur bei Western oder nur bei Familienserien. Und haben jetzt nicht nur uns die Plots angeguckt, sondern jeden Schauspieler genau, haben uns überlegt, die Finanzierung. Das heißt, wir haben das ganze Rüstzeug, das man sozusagen als Theoretiker, Analytiker an einen Gegenstand herantragen kann, auch an diese Kitsch-Materialien herangegangen. Wir haben den Lessing einbezogen, haben Schillers epische und dramatische, über epische und dramatische Dichtung einbezogen, haben natürlich Benjamin einbezogen, die ganzen linken Themen, Marx, was immer sie so in der Zeit an theoretischen Vorgaben hatten, wurden ausprobiert. Funktioniert das? Können wir damit etwas erklären? Und so sind also dann auch Magisterarbeiten und Diplomarbeiten und Dissertationen entstanden, die alle unter dem Stichwort Medienwissenschaften liefen, obwohl wir nicht recht wussten, ob das korrekt ist, was wir da tun. Wir aus der Philosophie wussten wir, dass es da sehr klare Vorgaben gibt, etwas Wissenschaft zu nennen. Wir haben es immer wieder so probiert, aber sind es umgangen, weil es einfach eine Haushaltsstelle war. Es war sozusagen ein Geldauffanggerät, wenn Sie so wollen, dieses Lehrgebiet, weil man damit bei jedem dummen Hochschulpolitiker immer erklären konnte, das ist wichtig, Medien und so, wie heute. Werden auch im Osten und hier nur mehr Medienlehrstühle eingerichtet, ohne dass man weiß, was das heißt. Und das wussten wir auch nicht. Und bis zum heutigen Tag, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Aber die Mitarbeiter, die dann Doktoren wurden und sogar Professoren wie der Joachim Pech oder der Zipfel Zielinski oder Knut Hickelbier oder Schwender, alles Namen, die bei uns wichtige Funktionen hatten, die haben dann halt den Titel Medienwissenschaftler bekommen, weil das einfach von der Haushaltsstelle her so vorgegeben war. Und das Problem ist eigentlich immer gewesen, was ist das für Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen. Nach kommunikationstheoretischen Vorgaben kann jeder beliebige Gegenstand Medium sein. Immer dann, wenn er für die Bezeichnung von irgendwas benutzt wird. Also zum Beispiel ist der urälteste Gegenstand, Mediengegenstand, und der allerneueste Luft. Luft brauchen wir nicht nur für uns, für unsere Revitalisierung, sondern wir brauchen sie auch zur Kommunikation. Das gleiche gilt für Wasser. Wo beschäftigt sich eher ein Medienwissenschaftler mit Wasser oder mit Luft? Da sind die Ökologen, die Biologen unterwegs. Das heißt, wir haben immer wieder beobachtet, dass viele Themen der Medienwissenschaft von Psychologen, Soziologen, von Literaturwissenschaftlern, Sprachwissenschaftlern behandelt werden und haben das auch selbst so gemacht. Oder von Ingenieuren oder Informatikern. Und waren deshalb immer in der Schwierigkeit, das Wort Medienwissenschaft ernst zu nehmen, weil sich kein verlässlicher Gegenstand benennen lässt, weil jeder beliebige Gegenstand das sein kann. Wenn Sie sich hier ganz recht, das ist von Meyer-Eppler abgekupfert, dieses Schema von Kommunikation ansehen. Eine Kommunikation zwischen einem Sender und einem Empfänger besteht aus zwei Strängen. Aus einer physikalisch nachweisbaren Verbindung, das Medium oder eine Signalstrecke, und einer Vereinbarung, einem Code darüber, was damit bezeichnet werden soll. So einfach ist das. Und dieses sogenannte Medium kann beliebig sein und ist unter bestimmten Bedingungen alles möglich. Es gibt alle möglichen Einteilungen dafür, aber der Gegenstand ist nicht so verlässlich wie, sagen wir, in der Medizin, nicht so verlässlich wie in der Literaturwissenschaft, sondern es ist alles möglich. Wenn Sie zum Beispiel Herrn Faulstichs sechsbändiges Werk über Mediengeschichte mal in der Hand gehabt haben sollen, oder dann gucken Sie es an, werden Sie staunen, was er macht. Er schreibt einfach ab, was die Archäologen, was die Althistoriker geschrieben haben, und sagt ihm aber, die haben vergessen, auf das Medium Rücksicht zu nehmen. Das heißt, er ist gar nicht in der Lage, eine eigene Mediengeschichte dieser verschiedenen Gegenstände, die für die Mitteilung benutzt wurden, zu schreiben. Wie soll er 3.000, 6.000 Jahre als Einzelforscher abdecken? Das ist völlig unmöglich. Aber das zeigt einfach, welche Phrase mit dem Ausdruck Medienwissenschaft eigentlich unterwegs ist. Ich will kurz sagen, wie ich zu den Medien gekommen bin, nämlich im Religionsunterricht. Wir hatten auf der Bundesgewerbeschule für Maschinenbau und Elektrotechnik einen Katecheten, nennt man das im katholischen Bereich, der war Arbeiterpriester und der hat uns in den Okkultismus eingeführt. Parapsychologie, Schrenck-Notzing, eine wichtige Figur. Und er wollte uns erklären, wie das Poltern in den obersteirischen Kuhställen zu erklären ist. Da gibt es einen Astralleib, der aus den Ohren, so ist uns geschildert, wir haben sogar Fotos gesehen, Filme, der rauskommt und dann einfach irgendwo herumtrommelt oder einen Tisch herumwirft, weil er ihn hochwirft. Das ist eine ganz normale Mediensituation, da gibt es eben auch eine materielle Verbindung und einen Code darüber, nämlich das Medium, die Wahrsagerin oder die Frau, die einen solchen Astralleib in Gang setzen kann, die diesen Vorgang erzeugt. Das sind Bilder aus einer Sitzung mit Schrenck-Notzing, wo jemand zwischen den Fingern Strom fahren konnte, also als Medium. Nächstes Bild. Das ist also ein aktuelles Medium aus Bulgarien. Ich habe es mit Absicht etwas in die Länge gezogen, weil es nicht, weil ich es schlecht machen wollte, sondern weil ich es technisch im Augenblick hingehe. Dante Vanga heißt sie, ist ein Medium aus Bulgarien, aus unserer Zeit. Sehr, sehr beliebt Okkultismus heute, nicht? In schwierigen Zeiten sucht man immer solche Menschen auf, die einem sagen, was die Zukunft bringt. Nächste. Das ist Medium Evelyn Müller. Evelyn Müller ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern, erwachsene Töchter und seit November 2002 Großmutter. Seit ihrer Kindheit ist sie ein Medium und verfügt wie auch ihr Großvater und ihre Großmutter über die Gabe des Hellsehens. Ne? 1980 gründete sie die erste Praxis für Parapsychologie in Deutschland. Das sind eigentlich Medienvorgänge, die auch unter den Begriff der Kommunikation fallen, weil sie eben diese doppelte Verbindung haben, nämlich einmal eine materielle Verbindung, auch wenn man sie nicht sieht, oder wenn sie behauptet wird, und einen Code, der diesen Vorgang kommentiert und erklärt, was eigentlich damit gemeint ist. Nächstes bitte. Das Thema kommt auch im Spielfilm vor, nicht Indiana Jones und der Tempel des Todes, Sie kennen vielleicht. Nächstes bitte. Und das ist im Augenblick eine Schottin, die mit dem Thema sehr im Kommen ist. Und sozusagen in den Filmen so diese gespenstischen und wahrsagerischen Dinge eben thematisiert als Plot, also keine eigene Wahrsagerin ist, sondern das also filmisch darstellt. Sie sehen also, was hier also an Überblendungstricks und solche Dinge klar machen soll, dass man mit einem unsichtbaren Medium eben hier es zu tun hat. Ich selbst als Wissenschaftler bin, wenn Sie so wollen, mit dem Medium aber viel später, erst in den 50er Jahren, in Berührung gekommen, und zwar in Tübingen, wo ich zu studieren begann, beim Südwestfunk und beim Süddeutschen Rundfunk. Ab dort beim Südwestrundfunk war einer der berühmtesten deutschen Radiosprecher Westphal, Gerd Westphal, Claire Schimmel im Süddeutschen Rundfunk und Herrn Huber, der war damals Hörspielautor auch, kennengelernt. Und wir haben einen publizistischen Arbeitskreis gebildet, der sich mit Hörspielen, wir waren plötzlich Hörspielfanatiker. Kann ich sagen, warum. Wahrscheinlich war das die Konstellation unter den Kommilitonen. Und ich wollte unbedingt darüber promovieren, suchte Germanisten auf, was sollen wir über Hörspiel machen, suchte einen Theaterwissenschaftler auch, wozu Hörspiel, suchte einen Zeitungshistoriker auf, auch er interessierte sich nicht. Und in Graz, wo ich herkam, suchte ich den Psychologen Ferdinand Weinhandel auf und fragte ihn, also ob ich bei ihm über Hörspiel promovieren kann, sagte, warum nicht? Das war seine Antwort. Und deshalb habe ich Psychologie studiert, nur damit ich etwas über Hörspiel machen konnte. Und habe von ihm sehr viele Anregungen bekommen, wie man das angehen kann, technisch und methodologisch. Das heißt, ich bin mit dem ersten eigenen Medienthema nicht als Medienwissenschaftler, sondern als Psychologe rangegangen, der das Vorstellungsleben beim Hören von Hörspielen untersuchte. Ich fand heraus, dass das Hörspiel nicht im Kopf, sondern in einem Vorstellungsraum stattfindet, der sich bei uns ausbreitet wie der Wahrnehmungsraum. Wir bewegen uns, wenn wir Hörspiele hören, in dem Raum, gucken von oben drauf oder von unten, haben bestimmte Positionen. Und es gibt auch Hörspiele, die sogenannte Personenvorstellungen haben, wo wir nur Körperempfindungen haben, wie bei Musik. Das wichtigste Ergebnis war aber, dass sich der Hörspielhörer, der Sehende, nicht vom Blinden unterscheidet. Aber davon sind die ganzen Hörspieltheoretiker ausgegangen, denn der beliebteste Hörspielpreis ist der Hörspielpreis der Kriegsblinden. Und das erste Hörspiel spielt in einer Grube, wo das Licht ausgeht, nur damit man nicht auf die Idee kommt, etwas sehen zu wollen. Das heißt, die ganze Hörspieltheorie ging von der Tatsache aus, dass der Hörspielhörer mehr oder weniger wie ein Blinder operiert, was er nicht tut. Der Blinde operiert genauso. Dankeschön. Achso, das war doch für mich. Ja, danke. Das war also das Ergebnis, und ich dachte, ich würde also mit dem in irgendeiner Weise einen Job finden, aber das war völlig falsch. Die haben alle Angst gehabt, dass ich ihnen den Laden durcheinander bringe bei den Rundfunkanstalten und auch bei den Unis, und deshalb bin ich freier Autor geworden und habe so auf die Schnelle oft für 15 Minuten Zeit 12 Bücher besprechen müssen, die ich nicht bekommen hatte und auch nicht gelesen habe, sondern einfach nur, damit es schneller geht. Ich habe mich dann aber weiter mit dem Hörspiel beschäftigt und habe, wenn Sie das nächste Bild zeigen, dann, weil ich so verärgert war über Sie haben meine Dissertation alle positiv aufgenommen, aber nichts damit gemacht, weder mit dem Thema noch mit mir. eine Streitschrift geschrieben, die hieß Das Hörspiel, Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels, wo der erste Satz lautete: Günter Eich, aber was nun? Und das war zeitlich sehr, sehr gut gefragt, weil er gerade in die Zeit, der Satz in die Zeit hineinkam, wo das Fernsehen hochkam. Also alle stiegen eigentlich aufs Fernsehen um und das Buch kam, wie schon erwähnt, eben recht gut an und ich wurde dann eine Weile Hörspielpapst, zum Ärger von Heinz Schwitzke, der der Leiter des Norddeutschen Rundfunks war, der hatte eine Hörspielsammlung herausgegeben, die hieß Sprich, damit ich dich sehe. Sie können also an der Formel sehen. Und er warf mir vor, dass ich mit dem Wort totales Schallspiel an die Nazizeit erinnere und nannte mich von dem Augenblick an nur noch Steiermärker. Das war sozusagen der Ausdruck, den die Nazi-Steirer hatten. Und ich fand dann heraus, alle möglichen Kollegen und Freunde von eben ehemaligen SS-Angehörigen sagten mir, er sei HJ-Dramatiker gewesen und hätte sozusagen eine innere Wandlung in einer russischen Gefangenschaft mitgemacht und sei jetzt ordentlicher Protestant. Und habe also mit ihm dann einen Auftritt in Berlin gehabt, von Walter Höllerer quasi inszeniert, aber er traute sich nichts zu sagen, er hat jene Frechheit von mir einfach geschluckt, weil er fürchtete, dass ich also seine HJ-Dramatik eben auch zur Sprache bringe. Und in dem Zusammenhang wurde dann auch diskutiert, was denn Bertolt Brecht mit seinem großen nicht gesendeten Hörspielversuch, nämlich den Ozeanflug, eigentlich wollte. Nämlich, er wollte bei diesem Ozeanflug eine Art, wenn man so will, Stegreif-Hörspiel machen. Es sollte so sein, dass Lindberg in einzelnen Schulen von einzelnen Schülern gesprochen oder gesungen wird und der Chor und die anderen Figuren vom Sender ausgestrahlt wird. Dass es also wie ein Gemeinschaftswerk läuft, in den Schulen ein Teil des Hörspiels, der andere Teil vom Sender in die Schulen hinein. Das heißt also die Frage, ist es denn sinnvoll, Live-Funk zu haben und aber permanent Konserve zu senden? Also der Begriff der Reproduktivität und Produktivität des Rundfunks wurde da diskutiert und Sie können sich vorstellen, wie die Hörspielmacher mich verfluchten, als ich sagte, ihr sendet doch nur Schallplatten oder Bänder, macht doch mal Stegreif-Hörspiele. Und konnte mich dabei auf Brecht beziehen, der es probierte, das wurde nie ausgestrahlt, so, weil das für die Organisation offensichtlich eine Unmöglichkeit ist, so etwas in den Griff zu bringen. Das heißt also, die Hörspieldiskussion lief sehr breit und hatte also sowohl psychologische, methodologisch-psychologische Recherchen, aber auch, wenn Sie so wollen, ingenieurwissenschaftliche, die Tatsache, dass man hier mit einer Technik zu tun hat, die live ausstrahlt, muss ja auch umgesetzt werden. Und eben auch künstlerische Aspekte des Hörspiels, die in dieses Projekt eingegangen sind. Es war also keine reine kein reines psychologisches Wissenschaftsprojekt, es waren eben sehr viele Technikanteile, sehr viele Erfindungsanteile drin. Und wenn man fragt, ist denn das Medienwissenschaft, dann kann man nur sagen, Gott im Himmel, wie kriegst du das alles zusammen? Das kriegst du nur mit dir als Person zusammen, aber nicht unter einem geordneten Wissenschaftsbegriff. Das nächste bitte. Dann hatte Walter Höllerer, ich hatte glaube ich schon erwähnt, mit dem Bertelsmann Verlag, eben, der das Institut für Sprache im technischen Zeitalter finanzierte, ein Projekt übernommen, nämlich die Untersuchung gewerblicher Leihbüchereien. Die gewerblichen Leihbüchereien waren in Berlin und auch in Österreich so die erste Schwelle nach dem Krieg, wo man Literatur zu lesen bekam. Es wurden ja keine Bücher noch gedruckt, weil kein Papier da war. Und diese Bücher, die dort angeboten wurden, waren so Schundromane, Heimatsromane, Liebesromane, aber extra für Leihbüchereien geschrieben. Extra gedruckt für Leihbüchereien, gar nicht im Buchhandel zu kaufen. Und wurden dort gegen eine Mark oder gegen Speck oder gegen Milch verliehen. Und der Bertelsmann Verlag wollte wissen, ob diese Branche ein Geschäft ist. Und hat also dem Institut Sprache im rechten Zeitalter eine Stelle gestiftet, die dann ich bekommen hatte. Und ich musste eine Untersuchung über gewerbliche Leihbüchereien machen und hatte dabei eben im Hintergrund diese Diskussion über Trivialliteratur. Das heißt, die Untersuchung lief soziologisch, war wie eine Marktforschung angelegt und gleichzeitig wurden aber die Romane, die dort verliehen wurde, als Literatur bewertet, evaluiert, und wir mussten uns Verfahren ausdenken, wie man nun solche Romanregale erhebt und wie man sie quantifiziert und gleichzeitig qualifiziert, welche Werte wir ausgeben. Das heißt, wir mussten ein Verfahren entwickeln, wie man Literatur sehr schnell bewertet, Expertenbewertungen und solche Dinge einführen. Hier in dem Band wurden also, wenn Sie so wollen, Voruntersuchungen gemacht, bei denen diese Fragen alle diskutiert wurden, die ganzen Formen der Trivialliteratur. Nächstes bitte. Und das war dann der Band, den ich mit einem Buchhändler Bernd von Arnim veröffentlicht hatte, der Gertesmann, wo die Ergebnisse dieser Untersuchung dargestellt wurden. Das Ergebnis war folgendes: Es lohnt sich nicht einzusteigen. Die Branche ging bergab, hatte kaum noch Geschäfte. Früher war das so, dass sie Bücher also neben der Kohle anboten, neben Kaffee und Kuchen und Schnaps. Das war so ein gemischt, war ein Laden für kleine Sachen. Und der ist sozusagen in den 60er Jahren kaum noch rentabel gewesen. Das heißt, also Bertelsmann konnte warten, dass diese Branche von allein kaputt geht, brauchte keine eigenen Aktivitäten entwickeln. Und das war ausreichend. Ne? Nächstes bitte. Parallel dazu interessierten wir uns, Sie wissen, Berlin war eine sehr linke, West-Berlin war eine sehr linke Stadt, auch über Arbeiterkultur. Ich aus der Steiermark kommend auch, und weil wir hier auch einige ähnliche Rahmenbedingungen hatten wie in Deutschland. Das Hauptthema war immer noch Trivialliteratur. Gibt es so etwas wie Kitsch im Klassenkampf? Und das war eigentlich das Thema vom Arbeitertheater. Das durften wir damals so laut gar nicht sagen, weil wir fast von den Marxisten in der Uni nicht erschlagen, aber jedenfalls sehr, sehr, sehr bedroht wurden, weil sie sagen, das gibt es so wie Kitsch und Klassenkampf. Und das Problem, das im Hintergrund stand, war folgendes: Was ist, wenn Arbeiter das Arbeiterlied auf Sozialisten schließt, die Reihen singen? Zum Beispiel in einer Veranstaltung der Gewerkschaft heute, fette alte Säcke, sitzen irgendwo und singen auf, Sozialisten schließt die Reihen. Ne? Und in einer anderen Szene gehen Arbeiter, die streiken und um mehr Lohn kämpfen, durch eine Gasse mit Knüppeln und singen das gleiche Lied. Das Lied hat jeweils eine andere Bedeutung. Das heißt, es ging um die Frage, wie kann ich Trivialliteratur, Kitsch und Unterhaltung, die Klischees benutzen, angeblich, verstehen, nur dadurch, dass ich den Kontext einbeziehe. Das heißt, wir sind hier mit Methoden der Kontexttheorie, der Literaturwissenschaft an das Material herangegangen und hatten natürlich damit nicht nur die Art des Arbeitertheater im Griff, sondern die ganze Unterhaltung auch. Denn da ging es ja auch um ähnliche Klischees, die ausgefüllt werden mussten und immer wieder verschieden ausgefüllt wurden, je nach Kontext, je nach Situation, je nach Umgebung. Ich erzähle immer wieder, der Hauptmotor für diese Untersuchung war meine Großmutter, die hatte so Heiligenbilder zu Hause hängen. Herz Jesus so aufgerissen mit Schwert drinnen und solche Dinge, die kennen Sie aus den katholischen Ländern. Und das haben mir meine Kunsthistoriker-Kollegen erklärt, ist der letzte Scheiß und ist Kitsch. Ne? Und ich konnte das nicht begreifen, denn meine Großmutter mochte ich. Da konnte ich nicht sagen, sie war blöd oder sie war verlogen. Und ich wollte eigentlich für sie eine Theorie erfinden, um ihre Kitschbilder zu retten. Und ich habe sie gerettet, durch den Kontext. Für sie waren das wertvolle Bilder. Sie kam aus einer italienischen Familie. All diese Dinge, dieser Schmerz, all das, was sie erlebt hat, kam in diesen Bildern wieder. Das heißt, ihre ganze Lebensumgebung war der Inhalt dieser Bilder, nicht die Bilder allein. Man konnte sie eben nicht nur als Klischees analysieren, sondern das Klischee wurde durch ihr Leben und ihren Alltag ausgefüllt und bekommt dadurch einen eigenen Sinn. Das heißt, es war insgesamt bei unserer Kitsch-Diskussion und Trivialita-Diskussion die Frage der Bewertung weg mit hoher Literatur, niederer Literatur, sondern wir haben durch den sozialen, soziologischen Kontext eine Ebene der Interpretation bekommen, die einfach keinen Unterschied zwischen hoher Literatur oder niederer Literatur, was Interpretation angeht, zulässt, sondern kontextabhängige Verständlichkeiten. Nächstes bitte. Dieses Thema wurde dann in einem Film für den Norddeutschen Rundfunk bearbeitet, und das Besondere war, dass Laiendarsteller diese Stücke spielten, diese Arbeitertheaterstücke, das waren Streikstücke, und hier oben sehen Sie ein Tableau mit Karl Marx und hier unten LaSalle und Karl Marx, so Edelkitsch. Und die Idee von Hans Brecht im NDR war, sowas kann man nicht mit Schauspielern spielen, mit Künstlern, mit Berufsschauspielern, sondern nur mit Laien. Und die zweite Idee, lasst doch die Laien zwischen den Szenen erzählen, was sie davon halten. Und es funktionierte, die Gespräche mit den Laien zwischen den Szenen, die sie selbst gespielt haben. Also Zaremba hieß der Mann, der war Kommunist, ne? Der war CDU-Anhänger, ne? Hatte also unglaublich Angst vor den Aufnahmen, war völlig besoffen, als er das gedrehte. Und so waren eigentlich Schlosser und alle möglichen Arbeiter dann im Gespräch und erklärten, wie sie in ihrem Leben, also mit ihrer Arbeiterrolle umgegangen sind, durch Gewerkschaften und so, aufgestiegen oder so. Und das funktionierte, weil eben der Kontext diesen linken Kitsch, wenn Sie so wollen, aufgehoben hat und zu einer wahren Mitteilung machte, oder zu einer schönen und wahren und guten Mitteilung, um diese ästhetischen Begriffe. Hier kurz so, nächstes bitte. Und dafür bekam ich den Adolf Grünwald. In diese Richtung ging es dann weiter, auch bei Filmen. Wir haben also sehr viele Filme, es wurde schon erwähnt, dass wir durch den Videorekorder da begünstigt waren, aber gleichzeitig war ein anderes Thema durch Pasolini eingeführt. Gibt es etwas wie Filmsprache? Eisenstein verwendet den Ausdruck, Kuleshov und diese ganzen Montagetheoretiker haben ja den Ausdruck schon verwendet in den 20er und 30er Jahren. Und wir versuchten sozusagen mit Mitteln der damals noch nicht sehr fortgeschrittenen Computertechnik so etwas wie Filmsprache zu imitieren, indem wir einzelne Bildchen, und haben also ein Sammelband, die wichtigsten Namen habe ich hier, von Eisenstein im frühen Text, von Pasolini, von Peters, Umberto Eco hat darüber auch geschrieben, und Gemmerling. So sah das dann aus. Wir haben das dann gemischt, weil wir, nächstes Bild, mit kommerziellen Pornos, weil wir merkten, die Diskussion über Montagefilm ist vergleichbar mit der Diskussion über Pornofilme. In beiden Genres geht es eigentlich um enorme Affekte, die organisiert werden müssen und mit bestimmten Montagen und mit bestimmten filmischen Figuren eben nur in die Wege geleitet werden können. Nächstes bitte. Und eine weitere Entwicklung dieser Gedankengänge der Semiotik des Kinos oder der Semiologie. Wir haben also für diese theoretischen Hintergründe eben Saussure verwendet. Wir haben aber vor allem hier in diesem Buch Karl Bühler seine Sprachtheorie verwendet. Dort hatten wir entdeckt, dass er so einen fundamentalen Unterschied macht zwischen Zeigefeld und Bedeutungsfeld. Und in Zeigefeld gibt es Wörter, die ihre Bedeutung aus der Situation nehmen, also zum Beispiel hinweisende Fürwörter oder nomina propria. Solche Dinge haben wir dann genauer studiert und entdeckten, dass wir mit diesem Instrumentarium sehr gut Filmanalysen aufbauen können, weil wir vom Wort immer wieder auf Bildverweise finden. Also wenn ein Demonstrativpronomen verwendet wird, wohin weist es denn? Entweder auf den Text oder auf das Bild, und konnten also mit Hilfe dieser Verweisformen, Deixis ist der Ausdruck, bitte weiter, so etwas wie eine Grammatik oder ein Instrumentarium der Analyse entwickeln, also für Sequenz, Szene und andere autonome Segmente, dann die Montage, die einzelne Einstellung, Zeigewörter, Zeigebilder waren dann die wichtigsten Wörter. Diese Dame hier vorne, und nachher war natürlich dem Zeitgeist geschuldet, wir wollten natürlich ein APC für den bewussten Zuschauer entwickeln. Dieser Text ist in einer merkwürdigen Weise entstanden. Wir haben zunächst nur so hektografierte Blättchen verteilt. Und die kamen aber mit unseren schweinischen Witzen so gut an, dass alle das als Buchform haben wollten. Und dann haben Frauen von Erwin Reiß und meine Frau die Zeichnungen gemacht und sehr viel rundherum an Schönheit hineingebracht, sodass das Buch dann nicht nur vergriffen war. Aber wir haben uns geweigert, es ein weiteres Mal aufzulegen, sondern wenn etwas vergriffen ist, dann soll man es, meine ich jedenfalls, dabei belassen. Wie vorhin schon erwähnt, also dass dann eine Weiterentwicklung dieser Gedanken, also wenn Sie so wollen, Kitsch, dann diese Verweistechniken, die wir entdeckt haben, die Semiologie als Orientierung im Feld von Sprache und Bild, haben wir, also da kommt auch der Joachim Pech vor, der bald da sein wird, eben die Unterhaltung der deutschen Fernsehfamilie vor allem ideologiekritisch auseinandergenommen. Ist kein besonderes Kunststück gewesen, das können Sie also heute jederzeit machen. Wurden auch dann bald verspottet, weil das also sehr, meistens sehr platt schien. Damals funktionierte es, aber in unserem Kopf, wir diskutierten eben sehr viel und das kam also bei den Kritikern auch, wenn Sie sich vorstellen, 1971 sehr gut an, zum Beispiel so ein Text wie die öffentlich-rechtliche Lust am Showbusiness. Heute kann man nur kichern, wenn man darüber sich aufregen wollte. Wann immer Sie einen Schirm aufmachen, wissen Sie nicht, wo Sie sich gerade befinden, weil alle relativ ähnliche, ja, erotische Themen anbieten. Also das war damals noch bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, das ist ja die Zeit, da gab es nur die öffentlich-rechtlichen, noch sehr unter dem Damoklesschwert des Sauermanns. Das konnte man damals also noch so kritisieren. Mit der Einführung des privaten Fernsehens war das vorbei. Das ist also halt kein Thema mehr. Ja, bitte. In einer ähnlichen Weise ging es dann inhaltlich weiter. Andere Themen, Zwerge, Riesen und Heilige im Dienst des Kapitals. Also das ist alles durchdekliniert, dieser Ansatz, Ideologiekritik, Deixis und Kitsch als Hauptorientierung. Ja, bitte. Hier dann etwas seriöser, weil von Knut Hickety herausgegeben, der darauf achtete, dass das alles ordentlich ist, während also ich einer von den anderen war, die etwas mehr schlampig oder wie man das nennt, einfach, wenn es zu Ende gedacht war, nicht mehr sich gekümmert haben, wie es weitergeht, sondern das war eigentlich dann wichtig. Und dann kamen wir durch einen Umstand, den ich erzähle. Ich war dann in den USA und habe mit meinem Arbeitertheater-Film eine Exkursion gemacht, eine Rundreise und den Film dort gezeigt und war überrascht, wie viele Emigranten ich da kennenlernte. Viele jüdische Emigranten, die sich für Arbeitertheater interessierten, und dachte mir, also irgendwas müsste man doch machen, um im Hochschulunterricht oder auch schon in dem Gymnasialunterricht etwas über die Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland und in Österreich als Stoff anbieten zu können, als Unterrichtseinheit. Und dachte mir, Jud Süß wäre eigentlich ein gutes Thema vom 18. Jahrhundert, Beginn des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Seine Mediengeschichte dieses Antisemitismus anhand der Figur zu zeigen. Das war so eben schwanger, als wir durch diese Fernsehserie Holocaust unterbrochen wurden und sagten uns, okay, wenn wir so etwas jetzt bekommen, müssen wir sofort einsteigen, und bekamen auch sehr viel Unterstützung, finanzielle Unterstützung von der Bundeszentrale für politische Bildung und vom BDR, sehr, sehr hohe Summen, und konnten Mitarbeiter anstellen. Wir haben also 10.000 Zuschauerbriefe ausgewertet, haben weltweit die Rezeption und die Daten erhoben, also ein Riesenmaterial, haben wir immer große Räume mit Mitarbeitern gefüllt und es war auch schon wieder ein personelles Problem, wie kriegt man die in den Griff und wie kontrolliert man die, dass sie nicht das teure Geld also so verpulvern. Und haben also in den USA die wichtigsten Darsteller, den Produzenten, den Autor, alle interviewt und sind eben dahinter gekommen, dass was für uns neben dem Judenthema sehr, sehr wichtig war, wie amerikanische Fernsehanstalten produzieren. Nämlich die sogenannte formative Evaluation und die summative Evaluation. Das war eigentlich das Hauptthema. Wir haben erfahren, dass beispielsweise zwischen mehreren Fernsehdirektoren darüber gesprochen wurde, lange im Vorfeld, bevor es produziert wurde, ob man sowas überhaupt machen soll. Ob nicht dann alle anderen nachziehen und einem das Thema kaputt machen. Dann waren, so sagten die, wir aber alle Juden in diesen Positionen, haben uns abgesprochen, dass es nur der NBC machen soll. Und dann wurde zunächst einmal mit einem Paragraphen, nennen Sie das so etwa von einer halben Seite, geprüft, also ob der Stoff überhaupt ankommt beim Publikum. Das nennen die Amerikaner formative Evaluation. Bevor sie in die Produktion einsteigen, testen sie an einem kleinen Text, also ob er kommt, sehr, sehr ausgewählt und gehen ganz Schritt für Schritt ganz langsam weiter, bevor sie überhaupt sich entschließen, so etwas zu produzieren. Und all diese Informationen habe ich eben von dem Autor Gerald Green, der das Drehbuch für Holocaust geschrieben hat. Und dann werden sozusagen erste Szenen probiert, man hat sie bei der jüdischen Gemeinde ausgetestet, ob die okay sind und so weiter. Bis zum Schluss dann die fertig gedrehte Serie, es waren 4 Teile in den USA, nochmal getestet. Und parallel dazu gleich das Buch zum Film und alle möglichen anderen Auswertungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben an der Serie sehr viel an produktionstechnischen Details erfahren, die wir sozusagen in einem anderen Fall überhaupt nicht rausbekommen hätten, weil uns niemand solche Details mitgeteilt hätte. Also wir durften mitschneiden Gespräche und haben also wegen des ernsten Themas. Und unsere Untersuchung war dann so toll, weil wir also Telefonbefragungen, die Studenten waren, haben Peer Groups gebildet, haben Diskussionen mit verschiedenen Leuten in Berlin gemacht, dass wir mit einem großen Material auch mit den Studenten in die USA reisen konnten und nach der Ausstellung eine große Exkursion, sodass die Studenten nochmal vor Ort auch kennenlernten, was da eigentlich an Fakten gelaufen ist. Das heißt, es war ein Einstieg in die amerikanische Produktionsweise und gleichzeitig ein Thema, das sozusagen in Deutschland und Österreich in dieser Form noch nie diskutiert wurde. Im Deutschen Bundestag gingen, verzeiht mir den Ausdruck, fast alle Abgeordneten auf die Knie und taten so, als ob sie Philosemiten wären. Aber es war eine Serie, die diesen Erfolg hatte. Bitte weiter. Eingeschoben war wieder ein anderes Thema, Medium Metropol, weil die TU eine Ausstellung machte, mussten wir uns also mit dem Begriff Metropolen, wie lässt sich der kommunikationstheoretisch auflösen? Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber es war eine Erweiterung des Medien- und Kommunikationsbegriffes. Und ich bitte Sie zu erinnern, was mein Anliegen ist. Ich möchte von Ihnen einige Nachhilfen bekommen, ob es Sinn macht, das ganze Medienwissenschaft zu nennen, wenn Sie jetzt Medienwissenschaft zu nennen, wenn Sie sehen, von wie vielen Ecken wir herangegangen, mit wie vielen Methoden, von welchen Vorgaben wir untersucht haben, ob das unter dem Decknamen Medienwissenschaft Bestand hat, wenn man als Philosoph darüber nachdenkt, bezweifle ich. Es war innerhalb der Uni ohne weiteres zu verkaufen, weil die das ja bezahlt haben und weil wir eine Haushaltsstelle hatten. Nächstes. Dann hatten wir einen weiteren Einstieg, der kam auch von unseren Technikern angeboten. Sie kennen Bedienungsanleitungen vielleicht so aus allen möglichen Branchen und stellen immer wieder fest, man versteht sie nicht. Und da kam eines Tages ein Ingenieur von einer Firma, zur DU und sagte, ich brauche Hilfe, ich habe hier bei euch studiert, aber ich komme nicht weiter mit den Bedienungsanleitungen, helft uns. Und wir haben einen Schwerpunkt gebildet, Technical Writing, wo es also um die Verbesserung von Technikdokumentation geht. Ich mache das auch nicht länger, sondern weise hin, dass es auch ein Aspekt war, der im Rahmen unserer medienwissenschaftlichen Aktivitäten zu vertreten war und aber ganz andere Methoden in Anspruch nahm, also sehr viel Methoden aus der Technik, sehr viel Methoden aus der Informatik. Das nächste war dann eben das schon angekündigte, der Hauptblock, der so ungefähr 30 Jahre uns beschäftigt hat mit verschiedensten Aspekten, war der Jud Süßstoff, Josef Süß Oppenheimer, Mediengeschichte einer antisemitischen Ikone. Wir haben in sehr, sehr vielen Archiven wie Historiker recherchiert, was von diesem Jud Süßstoff immer wieder noch zu finden war. Der Josef Süß Oppenheimer wurde 1738 hingerichtet, wegen fleischlicher Vermengung mit Christinnen, aber er war sozusagen eigentlich der erste deutsche Jude, der sich in die deutsche Politik eingemischt hat. Er war sehr, sehr einfallsreich in der Erfindung von Steuern und von staatlichen Finanzen, im Umgang mit staatlichen Finanzen. Und das hat man ihm natürlich vor allem übel genommen, weil die Landstände in Württemberg eben zu diesem Zeitpunkt das Sagen hatten. Und er wurde schändlichst von allen verspottet und hingerichtet. Er war am Schluss in Hohenasperg festgenommen, mit einem langen Volksfest wurde er nach Stuttgart gebracht und dort in einem Käfig aufgehängt und zu Tode gebracht. Das war ein riesen Volksfest. Und diese Figur hat dann Hauff in einer Fortsetzungsgeschichte 1825 aufgegriffen und ist wieder hochinteressant gemacht. Und nach ihm haben sehr viele Autoren alles Mögliche nachgedichtet. Dann ist der nächste große Autor, der sich mit dem Stoff beschäftigt hat, Salomon Cohn, ein Österreicher aus Prag, der für Emigranten, deutsche Emigranten, die in den USA waren, diesen Stoff unter dem Titel Ein deutscher Minister schrieb und in Cincinnati auf Deutsch erscheinen ließ. Wenn Sie vorstellen. Der nächste war Feuchtwanger, Leon Feuchtwanger mit seinem Roman, der ein Welterfolg war. Und dann Veit Harlan mit dem Film 1940. Und dann gab es vom ZDF 83, wo wir also mitspielen durften, nochmal einen Jud Süß. Und ich gebe Ihnen nur einige Titel, in denen wir also mit dem Stoff eben immer wieder Teile veröffentlicht haben. Eben das erste war das Protokoll des Harlan-Films, dann eine Tagung in der Akademie der Künste mit Herrn Guder, einem bekannten Historiker und Literaturwissenschaftler, wo der Feuchtwanger im Wesentlichen thematisiert wird und die Bearbeitungen. Dann haben wir einen ersten elektronischen Literaturbericht zu dem Jud Süß verfasst. Nächstes bitte. Und versuchten also mit Hilfe von Programmierern, Informatikern auch eine Website zu diesen Büchern herzustellen. Der erste Versuch war, hieß Kinomarkt.de, wurde aber bald eine Internetruine, weil das Geld ausgegangen ist. Und der zweite war dann www, ich war Jud Süß zu meinem Buch, das dann gleich danach gezeigt wird, wo ich auch meinte, ich würde es schaffen, meine ganzen Fußnoten aus dem Buch herauszunehmen und ins Internet zu stellen. Das ging eine Weile recht gut, aber dann ging auch hier wieder das Geld aus, weil die Programmierer dann also so mit den normalen Stunden noch nicht mehr zufrieden waren, die sie als Student bekamen, sondern plötzlich auf 40, 50, 60 Mark oder Euro umgestiegen sind. Das heißt, das war nicht mehr zu bezahlen. Nächstes. Und das war dann 2000 das Buch, zu dem ich also diese Literatur ins Internet stellen wollte. Teilweise ist geschehen, es ist aber immer noch nicht komplett und ich werde zu Recht beschimpft, so etwas anzufangen und nicht fertig zu machen. All diese Vorwürfe können Sie nicht machen. Nächstes Bild. Also wenn wir jetzt rückblickend feststellen, dass ich mich im Laufe dieser 30 Jahre oder länger immer wieder mit Teilen dieses Grundmodells beschäftigen, mal mit dem Medium, mal mit dem Rezipienten, mal mit dem Kommunikator, mal mit dem, was man hier Zeichenvorrat nennt oder Codesystem oder Formen und Gattungen, dann waren es immer Teile, die wir aus diesem Grundmodell genauer untersuchten. Mal mit psychologischen Methoden, mal mit literaturwissenschaftlichen Methoden, mal quantitativ, mal pure Exegese, mal Ingenieur, mal künstlerisch. Und wenn ich mir das ansehe und mich nochmal erinnere, was ich schon sagte, dass jeder beliebige Gegenstand Medium werden kann, vorausgesetzt, er wird für die Mitteilung benutzt. Nicht? Ich kann zum Beispiel diese Uhr sofort zu einem Medium machen, indem ich sage, passen Sie auf, jetzt klopfe ich dreimal drauf und das bedeutet, dass ich gleich fertig sein werde. Nur zweimal. Aha, dann, jetzt habe ich Ihnen das mitgeteilt. Also ist ein Medium geworden. Mit den kleinsten Tricks spielen Kinder solche Kommunikationsspiele. Und was ist das für Fach, das das ganze Universum faktisch zum Gegenstand hat? Ist es nicht besser, wenn man einen Ausdruck findet oder eine Bezeichnung oder überhaupt andere Bezeichnungen, die Phrase eigentlich einem ersparen? Kurz um die Frage, letztes Bild bitte. Also ist Medienwissenschaft nur ein Modewort, eine Phrase, nur eine Bezeichnung für eine Haushaltsstelle in öffentlichen und privaten Einrichtungen? Ich meine, die kann man dann lassen, wenn man sagt, okay, das ist das, wofür wir Geld bekommen. Ne? Kein Problem dann. Aber sich sozusagen als Medienwissenschaftler zu bezeichnen, wäre schon problematisch. Ich könnte nur sagen, ich bin Bezieher von Haushalten aus einer Stelle für Medienwissenschaft. Ist es eine neue Geisteswissenschaft, eine neue Sozialwissenschaft, eine neue Naturwissenschaft, wäre ja ohne weiteres denkbar, dass plötzlich Medienwissenschaftler die Luft untersuchen. Ne? Oder Wasser. Vielleicht kann ich das schon vor. Oder eine neue Ingenieurwissenschaft. Das heißt, die Frage, die ich also an den Philosophen stelle, der ja über Wissenschaften permanent nachdenken muss, berufsmäßig. Wissenschaftstheorie gehört ja, soweit ich mich an Herrn Radakovic erinnere, das war ein verehrter Philosophiehistoriker in Graz. Er war fast blind, aber konnte toll erzählen, was so in der Geschichte der Philosophie immer wieder passierte. Und Silva Darucker mit einer Ontophänomenologie hat uns auch fortwährend erklärt, was ein wirklich Erlebnis ist und schaute uns dabei tief in die Augen. Und die haben uns also fortwährend gesagt, also Wissenschaft wird entweder vom Gegenstand her definiert oder von den Methoden. Und Sie sehen, in welcher Schwierigkeit ich mich befinde. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns ein bisschen heraushelfen. Schönen Dank.